Liebe Gemeinde, am vergangenen Wochenende waren die Konfirmanden zusammen mit den Mentoren und mir beim Konfi-Wochenende. Und am Samstag gab es ein Geländespiel. Wir haben das kurzerhand umgestellt. Eigentlich wollten wir am Nachmittag das Geländespiel machen, aber dann haben wir gemerkt, Nachmittag ist Regen angesagt und dann machen wir es lieber am Morgen. Und so ein Geländespiel, da muss man ganz dabei sein. Das spielt man ganz oder gar nicht. Und ich muss zugeben, den Tag über habe ich das noch in meinen Knochen gespürt, gell? Und ich bin die Tage erinnert worden an ein anderes Geländespiel, das wir vor vielen, vielen Jahren gemacht haben. Und natürlich mit vollem Einsatz ganz engagiert. Und dann war ich sogar in der Siegergruppe und habe dieses Brett bekommen, wie die anderen auch. Und auf diesem Brett stand Edge, die Ersten werden die Letzten sein. Und dann gab es das, ich weiß gar nicht mehr, was es gegeben hat, vielleicht eine Tüte Gummibärchen oder sonst irgendwas, das haben dann die bekommen, die die Verlierer waren. Ja, wie ist das? Man denkt, man hat den Hauptgewinn und dann dreht sich das Ganze. Die Ersten werden die Letzten sein. Ich weiß nicht mehr, wie das war mit der Verlierergruppe, wie die alle hießen und was die dann bekommen haben. Aber ich habe das schon als eine gewisse Provokation empfunden. Da gibt man den ganzen Einsatz, dass man gewinnt, und dann schaut man in die Röhre. Provokation, wenn das System Sieger und Verlierer auf den Kopf gestellt wird. Der Satz, die Ersten werden die Letzten sein, ist in unsere Sprichwortregister aufgenommen worden, so wie viele andere Worte auch aus der Bibel in unserer Sprache selbstverständlich geworden sind, aber die wenigsten wissen, dass sie in der Bibel stehen. Ich möchte Ihnen diese Provokation der Bibel einmal lesen. Diese Provokation ist ein Gleichnis und steht in Matthäus 20 ab Vers 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde um einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in den Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er um die sechste Stunde und um die neunte und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand geworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, mein Freund, ich tue dir nichts Unrechtes. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ein Gleichnis, das provoziert. Gleichnisse sollen etwas deutlich machen. Manchmal auch in Form von Provokation, um unser Denken in Bewegung zu bringen, um das Denken, unsere Denksysteme zu hinterfragen. Damit gerät etwas in Bewegung, wenn wir uns diesem Wort stellen. Jesu Gleichnisse provozieren, den eigenen Glauben zu hinterfragen und bringen Menschen in den Blick, die im Denksystem bisher keinen Platz hatten. Und auf diese Provokationen der Gleichnisse wie überhaupt des Wortes Gottes, dort wo es uns trifft, wo es uns in Bewegung bringt und wo es Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, auf die wir selbstverständlich gebaut haben, da gibt's drei Reaktionen drauf. Die erste Reaktion, ich ignoriere das einfach, mich geht das ja nichts an, das mit dem Weinberg hat im Schwarzwald oder am Rande des Schwarzwalds ohnehin keine Zukunft. Von daher betrifft das uns gar nicht. Ich setze die Akzente etwas anders. Das kann auch sein, dass es so ein bisschen in mein System hineinpasst, sodass ich mich nicht verändern muss. Die zweite Reaktion ist die, dass ich sage, das kann überhaupt nicht sein. Ich verstehe gar nicht, wie Jesus so ein Gleichnis sagen kann. Ich finde es ungeheuerlich, dass er das tut. Ich komme da gar nicht mit zurecht. Das kann gar nicht so sein, wie er das sagt. Und die dritte Reaktion ist, ich lasse mich durch die Gleichnisse in Bewegung bringen. Ich lasse mein Denken hinterfragen. Ich fange an hinzuhören, was sagt er eigentlich und was bedeutet das? Ich lasse mich von ihm ansprechen. Setze nicht mein Leben und meine Gedanken und meine Vorstellungen absolut, sondern sage, was willst du, Herr, in mein Leben hinein sagen? Diese drei Reaktionen finden sich auch bei den Zuhörern immer wieder. Das Gleichnis, das wir eben gehört haben, fordert uns heraus. Es fordert eine Reaktion, ob die erste, die zweite oder die dritte. Wie werden wir heute aus dieser Kirche herausgehen? Wütend über die Provokation? Unbekümmert das eigene weitermachend wie bisher? Oder die Worte bewegen und darüber nachdenken? Ich möchte Sie auf drei Gedanken mitnehmen. Der erste, das Gleichnis auf den ersten Blick. Die Provokation in Inhalt und Form. Auf den ersten Blick geht es um die Provokation, dass gleicher Lohn für ungleiche Leistung bezahlt wird. Alle bekommen das Gleiche. Und das ist eben nicht gerecht. Das ist eigentlich ungerecht. Da sind die, die früh morgens gleich bei der Arbeit waren, die gemerkt haben, wie die Temperaturen ansteigen, die in der Hitze des Tages geschuftet haben, die ordentlich ins Schwitzen kamen. Mittags kamen welche dazu, immer wieder mal kamen noch welche dazu. Und zu guter Letzt, kurz vor Schluss, kommen auch noch welche dazu. Für eine Stunde, mit anderen Worten, die kommen, um zu helfen, dieses Werkzeug wieder in den Schuppen zu räumen. Wenn nun diejenigen, die von Beginn an mitgearbeitet hatten, zuerst bezahlt worden wären, dann wäre die unterschiedliche Bezahlung vielleicht gar nicht so aufgefallen und vielleicht hätten sie es gar nicht wahrgenommen. Sie hätten ihren Tageslohn genommen und wären gegangen. Aber nein, und hier kommt die zweite Provokation in diesem Gleichnis. Der Arbeitgeber lässt in umgekehrter Reihenfolge auch noch bezahlen, sodass die Letzten erstens mal noch länger warten müssen, bis sie ihren Lohn bekommen und auch garantiert mitbekommen, dass die Ersten einen Silbergroschen kriegen. Mit anderen Worten, es soll provoziert werden. Und die Reaktion lässt auch nicht lange auf sich warten. Die Frage, die im Raum stand, bringt einer hervor, es bricht aus ihm heraus, weshalb diese ungleiche Bezahlung, beziehungsweise diese gleiche Bezahlung. Und wenn man den Protest anschaut, der hier beschrieben wird, dann muss man sagen, die Form des Protestes lässt jeglichen Anstand vermissen. Der Arbeitgeber wird nicht mehr mit Herr angesprochen. Es platzt aus ihm heraus, mühsam die Wut unterdrückend. Ungerecht ist das. Ungerecht, so wie in dem Gleichnis vom barmherzigen Vater, der für den heimkommenden Sohn ein Fest veranstaltet und den arbeitenden älteren Sohn auf dem Feld schlicht vergisst. Der kommt nämlich erst heim, als das Fest in vollem Gange war. Der heimgekommen ist, der bekommt ein Fest und alle sitzen da und schlemmen und der andere kommt verschwitzt von der Arbeit und hat nichts mitbekommen. Ist es da denn nicht selbstverständlich, dass es Frust gibt, Ärger? Würden wir uns nicht auch ärgern, wenn wir die wären, die arbeiten müssen und andere feiern? Würden wir uns nicht auch ärgern, wenn wir schuften müssen und die anderen kommen kurz vor Toresschluss und bekommen denselben Lohn wie wir auch? Ich kann den Frust sehr gut verstehen. Wenn es nun aber stimmt, dass ein Gleichnis uns in unserem Denken herausfordern will, dann brauche ich den zweiten Blick auf dieses Gleichnis. Dass ich nicht einfach stehen bleibe bei dieser Aufregung und bei dieser Provokation. Deshalb mein zweiter Gedanke, das Gleichnis auf den zweiten Blick. Was haben denn die Tagelöhner bekommen? Ganz einfach, schlicht den Lohn für einen Tag Arbeit. Aber dieser Lohn für einen Tag Arbeit war genau der Lohn, den man gebraucht hat, um seine Familie einen Tag zu ernähren. Die Arbeiter, die zuerst eingestellt wurden, mussten zwar hart ran, aber sie hatten eine Arbeit und wussten, heute bringe ich das Geld nach Hause, das ich brauche, um meine Familie zu versorgen. Ich bin nicht arbeitslos. Es stellt sich die Frage, wie das war mit den anderen Arbeitern, die erst später dazugekommen sind. Waren das einfach faule Leute, die morgens nicht in die Hufe kommen und beim früheren Termin einfach noch geschlafen haben? Oder waren es vielleicht einfach nur Menschen, die an der falschen Stelle standen und dort Arbeit suchten und niemanden fanden, der ihnen Arbeit gab? Vergeblich haben sie sich die Beine in den Bauch gestanden und haben gewartet, bis einer kommt und Arbeit anbietet. Arbeit, damit sie Geld haben, um ihre Familie zu versorgen. Und je später die Zeit wurde, desto sorgenvoller wurden sie, weil sie nicht hatten, was sie für den Tag brauchten. Was geht einem durch den Kopf, wenn man Arbeit sucht und keiner will einen? Vielleicht ist es das auch, was hier mitschwingt, dass die, die in Arbeit, Lohn und Arbeit sind, da ein bisschen anders auf die blicken, die erst später dazukommen, die können sie gar nicht verstehen. So wie auch heute Arbeitslosigkeit schnell zum Makel wird. Die sind doch einfach zu faul. Rund 2,5 Millionen Menschen sind arbeitssuchend. Zum Verlust der Arbeit kommt noch der Verlust des Selbstwerts. Die guten, klugen etc., die haben Lohn und Brot, so meinen sie, ich bin eben nichts davon, deshalb bekomme ich keinen Job. Geht man davon aus, dass die, die einen halben oder fast ganzen Tag auf der Suche nach Arbeit waren, keine fanden, bekommt diese Ungerechtigkeit, die man auf den ersten Blick wahrnimmt, plötzlich eine soziale Komponente. Jeder soll haben, was er für seinen Lebensunterhalt braucht. Und der Arbeitgeber, der so handelt, nimmt es auf seine eigene Kappe. Meine Leute sollen einen Lohn erhalten, mit dem sie leben können. Aber diese Freiheit wollen die früheren Arbeiter nicht gelten lassen. Das ist ungerecht, schreien sie. Ungerecht auf Bezahlung und Arbeit, ja. Ungerecht im Blick auf Bedürftigkeit, nein. Mein dritter Gedanke, das Gleichnis in seiner Auslegung. Wer ist wer? Der Weinbergbesitzer, der Hausherr ist Gott. Die Arbeitssuchenden sind die Jünger und wir Menschen überhaupt. Was bedeutet es eigentlich, dass er allen denselben Lohn gibt? Es wird deutlich, es geht hier nicht um einen Stundenlohn, sondern um einen Gnadenlohn. Es gibt Menschen, die schon früh zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, vielleicht in ihrer Familie, in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind und von klein auf mitbekommen haben, in der Gemeinde arbeitet man mit. Ihnen ist Gemeinde wichtig geworden und sie bringen sich ein. Kinderstunde, Kindergottesdienst, Besuchsdienst, Kirchengemeinderat und. Und bei Festen ist klar, ich backe einen Kuchen, ich helfe beim Abwasch mit und. Ich habe das auch mitbekommen, meine Eltern waren engagiert dabei und mir hat es manchmal gestunken, dass wir immer die Letzten gewesen sind, die heimgegangen sind. Aber es war immer klar, in der Gemeinde hilft man mit. Und wenn man dann lange bei der Gemeinde dabei ist, dann kann so eine Aufgabe auch manchmal ganz schön zur Last werden. Spätestens dann, wenn einem die eigenen Kinder sagen, warum müsst ihr euch wieder so einbringen, kann das nicht jemand anders machen? Spätestens dann fällt einem auf, dass die Arbeit im Reich Gottes Kraft, Schweißen und Tränen kostet. Warum tue ich mir das eigentlich an? Wenn doch andere sich vielleicht nicht so engagieren und wenn andere noch gar nicht da sind, die mehr Zeit einsetzen könnten. Ich setze Zeit, Geld und Kraft ein. Weshalb eigentlich? Damit ich das Seelenheil bekomme? Und an dieser Stelle wird etwas deutlich, das meinen, wir können durch das, was wir tun, uns das Seelenheil erwerben. Wenn das Seelenheil an dem hinge, was wir tun und was wir leisten, dann müssten wir den vollen Einsatz bringen und dann müssten wir nicht nur von morgens bis abends schuften, sondern den ganzen Tag und die Nacht hindurch auch. Könnte man nicht auch auf den Gedanken kommen, auch in der christlichen Gemeinde, dass man bei so einem Herrn, der Leute anschleppt, die den ganzen Tag verschlafen haben und ihnen dasselbe gibt, dass man sich da ungleich behandelt fühlt? Ich glaube, dass die letzten Menschen, die da gekommen sind, etwas begriffen haben. Man könnte ja sagen, okay, das Gleichnis ist eigentlich ein gefährliches Gleichnis, Wenn ein Herr so handeln würde, dann wären doch am nächsten Tag alle erst kurz vor knapp da, um mitzuarbeiten. Das wäre so die menschliche Denke. Ich denke mir, dass die Letzten am meisten begriffen haben, wem sie hier dienen. Die Letzten, die vielleicht das schon abgeschrieben haben, dass sie für diesen Tag noch irgendetwas mit nach Hause bringen, um für den Lebensunterhalt da zu sein, dass diese zum Schluss begriffen haben, das ist ein Herr, der mich in meiner Not und meiner Herausforderung sieht und wahrnimmt. Was braucht eine Gemeinde, die unterwegs ist mit vielen Arbeitern, die sich engagieren und ihre ganze Kraft einsetzen und manchmal vielleicht an den Rand kommen und sagen, jetzt können es auch mal andere tun, immer dasselbe. Was braucht eine Gemeinde, die so unterwegs ist? Menschen, die frisch zum Glauben kommen. Menschen, die begreifen, dass Jesus Christus das ist, was sie brauchen. Dass Jesus Christus ihnen die Gnade der Vergebung und des ewigen Lebens zuspricht, ohne dass sie etwas dazu beisteuern können. Menschen, die begeistert sind von Jesus Christus und die etwas Neues hineinbringen, einen neuen Blick darauf, dass Jesus Christus ein Herr ist, der uns sieht in unserer Not und uns das gibt, was wir zutiefst brauchen, Vergebung unserer Sünden und Hoffnung und Trost und Beistand. Vielleicht brauchen wir gerade die, die später dazukommen, die begeistert sind über so einen Herrn, die uns neu die Augen öffnen, wem wir eigentlich dienen, dass es nicht um Verdienst geht, sondern immer um Gnade. Und immer um Geschenk und immer um den, der es gibt. Vielleicht singt man dann dieses Lied wieder neu und frisch. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn von zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Amen. Du bist gut, Herr. Und manchmal geht uns das im Kampf und in der Arbeit verloren. Wir bemühen uns in der Gemeinde und verbrauchen unsere Kräfte und haben manchmal dich als den Geber der guten Gaben gar nicht mehr im Blick. Danke, dass du ein guter Gott bist, dass du uns gibst, was wir für unser Leben brauchen. Und auch denen, die später dazukommen, genau dasselbe gibst, das, was sie zum Leben brauchen. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit. Danke, dass du ein gütiger Gott bist. Amen.